Herzlich willkommen zu der 15. Folge von unserem Zwei-Blog und heute freuen wir uns wieder über die vielen Themen, die wir haben. Wir fangen gerade an mit der Online-Händler-Befragung der Fachhochschule Nordwestschweiz 2025. Die ist absolut spannend, wenn man hier einmal reinschaut, was in der Schweizer E-Commerce-Szene so läuft. Die Online-Befragung 2025 ist also jetzt hier und die Trends vom E-Commerce 2025 versprechen viel.
Genau, und surprise, surprise, Marktplätze sind das Thema. Also die meisten Händler verkaufen immer mehr über Marktplätze rüber. Was aber viele angegeben haben, ist, Temu ist ja aktiv in der Schweiz und ist ja am Händler rekrutieren, um über den Marktplatz zu vertreiben. Und ein grosser Teil dieser Händler hat gesagt, sie würden nicht über die asiatischen Plattformen, wie auch zum Beispiel das neue Format TikTok Shop im Social Commerce Bereich, darüber verkaufen. Ich bin dann mal gespannt, wenn so die ersten kommunizieren, wie viel Umsatz sie darüber machen, wie einfach das Onboarding ist und dass sie weniger Kommission zahlen, ob dann das Bild in Zukunft immer noch gleich aussieht, weil aus Deutschland hat es solche Zeichen schon gegeben.
Was auch wahnsinnig spannend ist, rund 4 von 5 befragten Händlern sagen, sie erstellen und übersetzen Text heute schon mit der KI. 2 von 3 Händlern, die befragt worden sind, erstellen auch Produkttext bereits mit KI. Und rund die Hälfte der Befragten generieren heute bereits KI-Produktbilder automatisch. Auch bei deren Analysen und bei der Optimierung von Produktdaten benutzen sie KI und nehmen das stark zum damit. Das ist ein schlechter Satz. Und auch bei der Analyse und Optimierung nutzen sie KI bereits stark. Also hier entwickeln sich einige KI-Themen.
Genau, das merken wir ja auch schon bei den Kundenanfragen, dass dort gerade Recherchen und Anfragen mit ChatGPT oder so generiert sind. Wo aber der ganze KI-Teil noch weniger eingesetzt wird und was eigentlich viel Potenzial hat, ist in der Kundenberatung und im Kundendienst. Dort haben wenige angegeben, als sie dort bereits das Projekt aktiv am Laufen haben. Dass sie etwa rund ein Viertel sagt aber, dass sie dran sind, im Kundendienst und in der Beratung etwas zu machen mit KI und Projekte in der Pipeline drin haben.
Und rund die Hälfte der Befragten sagen, sie nutzen KI bereits für Recherche und Ideengenerierung. Am häufigsten wird hier dabei ChatGPT genannt. Die Händler geben auch an, dass sie KI-Nutzung effizienter gestalten können oder sie mit der KI-Nutzung effizienter sind. Aber die Geschwindigkeit der KI-Entwicklung ist für die Händler auch parallel eine immense Herausforderung.
Und die Zahlung war auch etwas, was man angeschaut hat. Und dort hat es auch eine kleine Überraschung gegeben. Twint ist das erste Mal die Bezahlmethode, die die Händler am meisten in ihren Shops anbieten. Also auf Kundenseite die Nutzung ist schon länger, höher als Kreditkarten. Und jetzt hat aber auch auf der Händlerseite das Angebot, das erste Mal hat Twint dort eine Kreditkarte überholt und ist die meist angebotene Bezahlmethode.
Was heisst das ehrlich jetzt, wenn wir das anschauen auf die E-Commerce-Strategie 25-26? Was sollen die Unternehmen hier in ihrer E-Commerce-Strategie eigentlich anschauen?
Also als erster Punkt, da haben wir auch schon darüber geredet, wer noch nicht digitalisiert ist und die digitale Transformation noch nicht abgeschlossen hat und dort immer noch dran ist, der sollte das Thema prioritär behandeln. Und vielleicht nochmal, wer Excel-Sheets umschickt mit Statistiken drinnen und in Word-Files innen dokumentiert, der ist nicht digitalisiert. Zweiter Punkt ist KI-Strategie. Bis jetzt, was wir gehört haben, und das kommt auch aus der Online-Händler-Befragung raus, wird KI vor allem halt für Basic-Themen verwendet. Also wie Texterstellung, Bildgenerierung, solche Sachen. Aber dort geht es...
There is something wrong with the audio.
Okay.
Because I hear like tick and a few times like it went away and it came back.
Okay. Mm-hmm. Let me check it like this.
So we go in by. Ich frage nochmal. Erich, und welche E-Commerce-Strategien 2025, 2026 sollten die Unternehmen dementsprechend priorisieren, implementieren? Hast du da uns ein paar Tipps?
Ja, es sind 3 Themen. Das Erste, da haben wir auch schon darüber geredet, also wer nicht digital transformiert ist, der sollte unbedingt sich mal um das Thema jetzt kümmern und das endlich angehen und finalisieren. Wer heute immer noch Statistiken in Excel-Files via Mail umschickt oder in Word dokumentieren, der hat nicht digital transformiert und ist nicht ready, was das Thema anbelangt. Das Zweite ist sicher, eine KI-Strategie auszuarbeiten. Wie wir vorher gehört haben, in der Online-Händler-Befragung, viele sind bei Basic-Themen wie Textgenerierung oder Bildgenerierung, aber haben die KI nicht in ihre Geschäftsprozesse oder in weitere Themen integriert. Also wie verwende ich KI neben diesen Basic-Themen? Das wird definitiv auch ein Thema sein, das wir anschauen in der Strategie. Und das Dritte, was sich ja abzeichnet mit den KI-Assistenten, ist, dass in Zukunft die ganze Informationssuche im Internet weniger visuell wird werden. Also es wird in KI-Assistenten hineingehen und ich muss mir marketingseitig überlegen, wie positioniere ich meine Brand, wenn der Kunde nicht mehr auf meine Webseite kommt, sondern das im KI-Assistenten anschaut. Wie löse ich das Thema dort drin?
Es wird also weiterhin spannend sein. Das erste Thema ist hochbrisant. Wir gehen aber gerade zum zweiten Thema. Genau. Das ist auch hochbrisant. Einfluss von der KI auf den Schweizer Arbeitsmarkt. Die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt sind also dramatischer, als man vielleicht angenommen hat bis jetzt. Die KOF-Studie von der ETH Zürich deckt das auf und zeigt, seit der Einführung von ChatGPT 2022 ist die Arbeitslosigkeit in bestimmten Bereichen und Berufen deutlich gestiegen.
Ja, gesehen habe ich die ganze KOF-Studie in einem Artikel von Barbara Schwede auf LinkedIn. Was sind denn dort drin? Welche Branchen sind hauptsächlich davon betroffen? Ich glaube, dort hat es ein paar Überraschungen gegeben, auch, oder?
Also absolut gibt es dort Überraschungen, und zwar am stärksten betroffen oder überraschendweise trifft es vor allem Beruf, wo man bisher als sehr sicher eingestuft hat, dass es von denen ganz viel braucht. Die Zahl an arbeitslosen IT-Fachkräften hat sich seit 2022 mehr als verdoppelt, von 1700 auf etwa 4000 Personen, die heute arbeitslos sind.
Und das Interessante daran ist, IT-Fachkräfte sind bis jetzt überall immer genannt worden, dass sie die händeringend suchen. Und hat ja auch als sichere Berufswahl gelten, dass man in der IT drinnen längerfristig eine gute Jobaussicht hat.
Aber eben am stärksten betroffen sind Programmierer und Datenanalysten. Also die Softwareentwicklung und Analyse sind halt prädestinierte Geschichten und Themen, die die KI-Modelle sehr gut abdecken können. Aber es betrifft nicht nur die IT-Branche, oder?
Ja, also Leute, die Korrektur lesen, Buchhalter, Marketingfachleute und auch Autoren oder Texter sind von dieser ganzen Situation stark betroffen und gelten auch als KI-exponierte Berufe. Und wenn man das anschaut, dann hat die Zahl der Stellensuchenden seit 2023 um 27% zugenommen, also stärker angestiegen, wie in den weniger exponierten Berufen. Also klar sind die.
Die Botschaft ist also klar, es braucht ein lebenslanges Lernen, das wir an den Tag legen als Mitarbeiter, weil sonst haben wir dann irgendein Problem. Also das lebenslange Lernen ist eindeutig Pflicht. Arbeitnehmer sollten vor allem in zwei Bereiche investieren. Einerseits in KI-Kompetenz, wie gehe ich mit diesen Tools um, also verstärken, wie man sie einsetzen kann, in welchem Fall kann man sie einsetzen und wie kann ich damit arbeiten. Und andererseits trotzdem die soziale und kreative Fähigkeit des Menschen, die eine KI nicht abdecken kann, die sollten wir auch stärken, weil eine KI macht eigentlich immer alles, was in der Vergangenheit gemacht worden ist. Und Kreativität ist etwas, wo wir in Zukunft pushen können, was dann wiederum die KI nachher lehrt.
Genau. Und vielleicht in der Online-Händler-Befragung, die wir vorher angeschaut haben, ist ein zentraler Punkt drin gewesen, Fachkräftemangel im KI-Sektor oder im KI-Bereich, als zu wenig Leute vorhanden sind, um das Thema vorantreiben. Das würde sich ja von dem her dann decken, mit dem, was wir jetzt gerade angeschaut haben. Vielleicht müsste man auch mal eine Episode machen in Zukunft, wo wir darüber reden, wie eigne ich mir oder in welche Quelle finde ich Informationen, um mir KI-Know-how
Ja, weil die meisten brauchen einfach ChatGPT und fragen nochmal eine Frage oder schreiben ein Gedicht. Aber wie das in eine Reihe hineinbringen, ist sicher ein
Problem. Vor allem für speziellere und komplexere Anwendungsfälle, wo es eben nicht ums Generieren von Text oder irgendwie so etwas geht.
Gut, wir haben es wieder einmal geschafft, 2 KI-News zu haben in der 15.
Das Folge. Das wird wahrscheinlich noch viel so bleiben.
Es wird noch lange so bleiben. Aber letztes Mal haben wir über CMS geredet und wir haben dort den ersten Teil behandelt von CMS und heute reden wir über den zweiten Teil.
Genau, weitere Funktionen und was man immer wieder ein bisschen sieht, ist bei den Firmen, wenn die Content-Management-Systeme auswählen, dann ist das eher oberflächlich, was angeschaut wird. Also es wird auch vor allem aufs Design geschaut, das nachher der DLC wird, aber weniger auf Funktionalität, die ein CMS bietet und dort macht sich eigentlich der Unterschied längerfristig nachher dann aus darüber.
Also was eben schon erstaunlich ist, dass viele bei der Auswahl von einem CMS darauf schauen oder sich stark fokussieren, wie zum Beispiel das Design vom Backend aussieht oder wie die Anschaffungskosten sind oder so Themen. Aber von mir aus gesehen müssen wir eben auch ganz anders starten und sagen, wie ist zum Beispiel eine Content-Versionierung und eine Revision möglich. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, nicht nur die Frage, wie das Backend aussieht.
Aber könntest du denn so ein bisschen erklären, denen, die zuhören, was ist denn Content-Versionierung und warum ist die Content-Versionierung so wichtig?
Content-Versionierung ist so wichtig, weil es ist ja im Grunde genommen wie eine Zeitmaschine für eure Webseite. Also das heisst, vielleicht tut man im Backend irgendetwas ändern und dann hat man das geändert und oh Schreck, die Änderung hätte ich gar nicht hier machen, sondern noch jemand anders. Wie komme ich jetzt wieder an die alten Werte an? Vielleicht habe ich die Seite noch gerade auf, wo ich ein Preview gemacht habe vorher und kann dort noch schnell den Text kopieren. Aber, oh Schreck, das habe ich auch schon nicht mehr gemacht. Oder? Das ist schon wieder aktualisiert. Mhm. Ich habe es nicht mehr. In dem Sinn ist es eben spannend, wenn ich zu jedem beliebigen Zeitpunkt wieder auf einen anderen Zeitpunkt zurückspringen kann, wo vor der Änderung liegt, die ich gerade gemacht habe. Und das ist eigentlich eine absolut gute Absicherung gegenüber Datenverlust von Änderungen, die ich irgendwie schnell im Stress mache und merke, ich hätte es gar nicht machen
sollen. Mal fälschlicherweise den Delete-Button schnell drückt und weg ist und dann kann ich es eigentlich dort wieder vorholen. Die Funktionalität unterscheidet sich aber relativ stark bei den verschiedenen CMS. Also wenn wir Typo3 anschauen, dann Typo3 bietet dort die Möglichkeit, dass ich ganze Änderungssätze machen kann, die ich nachher geplant auf einem bestimmten Zeitpunkt publizieren kann.
Was viele nicht wissen, ein gutes Versionierungssystem sollte also nicht nur Text versionieren und ich kann schnell eine Textänderung rückgängig machen, sondern es sollte auch sich um Medieninhalt kümmern oder sogar gut strukturierte Änderungen abdecken, also eben die Sprünge mit allem drum und dran, die ich zurückmachen kann. Gerade bei ganz grossen Unternehmen mit mehreren Content-Redakteuren, die am gleichen Inhalt oder an verschiedenen Seiten arbeiten, ist das umso wichtiger, dass ich jederzeit wieder neu zurückspringen kann oder jederzeit sehe, was hat der andere Redakteur an Inhalt verändert, wo ich dann vielleicht sage, das hat man nicht so ändern.
Oder wieder kann rückgängig machen und der alte Content und die alte Version wieder hat. Was auch eine zentrale Funktionalität in modernen CMS ist, ist die Unterstützung von SEO, also SEO-Funktionen. Was sollte denn dort ein modernes CMS mitbringen?
SEO ist wirklich im Bereich ein spannendes Thema, weil das trennt dann wirklich den Spreu vom Weizen, was das CMS-System angeht. Grundlegend sollte jedes CMS einmal mit der Bearbeitung von einem Meta-Tag, Title-Tag, Description-Tag können umgehen und die Implementierung von strukturierten Daten ermöglichen. Aber es geht noch um viel mehr bei dem ganzen Thema. Ein leistungsstarkes CMS bietet Unterstützung zum Beispiel in Canonical URLs, in XML Sitemaps, die wir brauchen, automatische Alt-Tag auf Bilder generieren oder eben auch, wenn ich Bilder in der Media Library habe, mit einem Alt- und Title-Tag auch beim Inhalt, wenn ich sie integriert gerade übernimmt. Und natürlich SEO-freundliche URLs sind auch immer wieder ein Thema, wo ich immer wieder staune bei neueren Seiten, die dann kryptische URLs generieren, wenn es zum Beispiel um News oder solche Sachen geht, die einfach nicht URL-freundlich sind.
Ja, wo SEO-mäßig die Keywords nicht enthalten, die relevant sind, wo man weiss, Das ist dort ein Thema. Viele von den Sachen, die wir jetzt bei SEO besprochen haben, sind auch bezüglich Barrierefreiheit wichtig. Also dort geht es nicht nur um SEO. Man sagt auch immer, eine Seite, die gut barrierefrei ist, unterstützt der SEO-Teil technisch eigentlich auch recht gut. Aber jetzt bei den URLs, wenn wir dort nochmal drauf zurückkommen, was sind denn sogenannte sprechende URLs? Wie können die machen?
Eine sprechende URL ist ein Must-Have. Statt kryptische Parameter ID gleich 357 sollte ein CMS wirklich super strukturieren können von solchen Inhalten. Das ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern es hilft auch der Suchmaschine, den Inhalt besser zu verstehen. Sprich, wenn ich eine News schreibe über den Alpabzug in Bern, dann sollte eben die URL nicht auf die heiße News 357, sondern der sollte dann heissen News-Alpabzug, _Bern oder whatever, dass eben die Keywörter von dieser URL oder von dieser News im URL vorkommen.
Und auch ein Thema dort in Bezug auf SEO oder wo wichtig ist, sind Redirects. Also wenn ich Seiten ersetze durch eine andere Version von einer Seite, oder eine neue Seite, oder die möchte ich umgeleitet haben, weil jetzt der Inhalt nicht mehr relevant ist, dann muss ich über mein CMS über ja dort dann auch aktiv werden. Ein wichtiges SEO-Thema.
Mein Lieblingsthema sind Redirects, weil auch das passiert doch immer wieder. Man hat einmal schnell eine News oder eine Seite angelegt, sie hat noch vielleicht einen Arbeitstitel, sie heisst im Moment XY und sollte nachher eigentlich schlau benannt werden. Ich gehe sie nachher vielleicht verschieben oder eben den URL umbenennen und dann muss eben der Redirect sofort und automatisch erfolgen, damit nachher eben, wenn jetzt jemand wirklich tatsächlich noch den alten URL hatte und ich habe jetzt den umgestellt, dann wird es gerade auf die neue URL weitergeleitet. Das heisst, die Link-Popularität vielleicht, weil die Seite schon in Google indexiert ist, geht nicht verloren. Das CMS wie Typo 3 bietet dort also absolut einen integrierten Redirect-Manager, der die Redirect gerade automatisch ableitet, erkennt und die Seite nachher weiterleitet und nicht einfach nur einen 404-Error bringt. Und das ist eine Sackgasse. Also, der schlägt gerade vor, soll ich dir den Redirect machen? Ich kann auch Redirects ändern, wenn ich will. Also das Redirect-Management in Typo 3 finde ich grossartig.
Vor allem, weil es dir automatisch auch gerade sagt, dass sie Redirect angelegt haben. Du kannst sagen, ich will den übernehmen oder ich möchte den anpassen.
Genau.
Und kann die manuell noch dann ändern. Das ist wirklich super hilfreich und spart auch extrem viel Zeit. Was Redirects auch wichtig ist, ist, wenn man das Projekt initialisiert, also eine bestehende Seite ablöst mit einer neuen, dann noch hat dann, dass man die Redirects einpflegen kann. Dort haben wir auch schon Seiten gesehen, also wo der Traffic um 70% eingebrochen ist, weil man einfach die Redirects nicht richtig gemacht hat oder gar ganz vergessen hat. Das ist ein wichtiger Teil bei der Migration von neuen Webseiten.
Eine erschreckende Zahl, wo du da sagst, 70% und auch eben bei Relaunch keine 301-Weiterleitungen oder Redirects eingerichtet. Das führt dazu, dass das Ranking gerade abstürzt. Erschreckend also. Und ein weiteres spannendes Thema ist die Integration von Drittanbieter-Tools. Welche Rolle spielen Plugins und Erweiterungen in einem modernen CMS, Erich?
Ja, da kann ich die Funktionalität auf einfache Art und Weise erweitern. Also ich kann eine Newsletter-Subscription einbauen, ich kann je nachdem spezielle oder weitere Anforderungen an ein Formularmodul und die kann ich über so ein Plugin oder so eine Plugin-Schnittstelle über dann noch integrieren und mein CMS erweitern.
Also da gibt es ganz viele Sachen. Ich kann auch ein CRM implementieren, um irgendwelche Leads gerade in ein CRM hineinzubringen.
Genau.
Oder ein ERP wird angedockt. Also da gibt es jenste Sachen. Also genau dort ist Balance entscheidend. Und darum haben wir bei CS2 verschiedene Extensions entwickelt, die uns auch ermöglichen, immer wieder nachgefragte Integrationen zu machen oder eben auch selber gewisse Sachen zu betreiben, was Integrationen anbelangt.
Plus, was dort noch dazukommt, ist, durch das, dass wir die Extension selber entwickeln, haben wir dort auch den Sicherheitsaspekt und die Weiterentwicklung im Griff. Weil das ist eines der Hauptprobleme. Jedes CMS hat so ein Content, also ein Plugin-Repository, wo darüber Extensions können abgeholt werden und eingesetzt werden können. Das Problem, das aber vielmal auftritt, ist, dass jemand entwickelt und nach 3 Jahren hat er keine Lust mehr und macht nichts mehr und dann noch liegt die Extension brauche. Und dem wirken wir entgegen, indem wir eigene Extensions dort haben, die wir entwickelt haben und den Kunden anbieten.
Dann wird eben die Aufrechterhaltung von dieser Support-Funktionalität, von dieser Extension auch gewährleistet. Kennen wir vielleicht alle vom Umfeld WordPress sehr gut. Ich setze dort eine Extension ein und ich laufe regelmäßig rein, weil eben irgendeine Extension schon lange nicht gewartet worden ist, ein Sicherheitsloch entsteht und zack, bumm, datsch, ist alles wunderbrechlich.
Plus, gehackt. Weil so viele Extensions gerade bei WordPress hast, hast du dort ganz vielmals die Situation, dass die sich gegenseitig beeinflussen. Das kommt auch noch dazu, das muss auch noch geregelt sein.
Wäre noch eine eigene Folge, Sprachwahl ja. Bei WordPress, wie handle ich Sprachen und so weiter. Also eben das gegenseitige Abschießen, ich kann ein Lied davon ja, ich singen. Auch. Apropos Zukunft von CMS, würde ich doch sagen, sag doch du uns mal ehrlich, welche Trends siehst du für die CMS-Landschaft in den nächsten Monat, Jahr auf uns zukommen?
Oder im nächsten Jahr, sagen wir mal, wenn wir vom Monat reden. Also ein Thema, das dort relevant ist, ist sicher die ganze Personalisierung von Inhalt, wo ich davon ausgehe, dass dort über KI über nochmal einen rechten Schub wird passieren. Das war bis jetzt doch ein recht aufwendiges Thema gewesen, mit Daten auswerten, Content generieren und dann richtig aufgrund von der Profil ausspielen. Da gehe ich davon aus, dass dort mit KI, so wie ich das sehe im Moment, einiges wird gehen. Und das Zweite wird, jetzt haben wir über Plugins geredet, aber wie kann ich KI über Schnittstellen verwenden, um gewisse Aufgaben im CMS-Backend zum Beispiel zu lösen. Über MCP haben wir ja auch schon geredet in der Folge, die können wir sicher verlinken. Aber MCP wird dort zum Beispiel auch so ein Thema sein.
Ein grosses Thema, glaube ich, in den nächsten Monaten. Und ich sehe auch einen klaren Trend zur Automatisierung von Prozessen. Wir hören immer wieder Nine oder andere Tools, die hier im Spiel sind, eben, oder MCP im Backend von Typo 3. Also das Automatisieren von manuellen Arbeitsschritten, wie zum Beispiel das Taggen von Bildern für das Erstellen von Alt-Tags, das ist zunehmend ein Thema, das einfach automatisiert muss im Backend erfolgen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch tut eigentlich die Qualität des Content sicher nachhaltig auch verbessern, wenn das dann überall erfolgt.
Und ein weiterer Trend, den man sieht, ist Headless-Architektur. Dass man das Backend und das Frontend abkoppeln voneinander und darüber Flexibilität gewinnt bezüglich verschiedenen Ausgabekanälen. Wichtig ist einfach bei Headless wirklich nur machen, wenn man verschiedene Ausgabekanäle hat und nicht einfach, weil Headless jetzt aktuell modern ist. Dort ladet ihr euch einen riesen Kostenblock darüber auf. Aber das ist sicher ein Thema. Headless-Architekturen in Zukunft wird das ein zentraler Posten werden.
Für uns ist Typo 3 dort eigentlich gut positioniert. Das kann sowohl die klassische Ausgabe wie auch Headless betrieben werden. Die Flexibilität in Zukunft ist hier noch wichtiger, wenn auch Unternehmen ihre Inhalte über mehrere Kanäle ausspielen wollen. Typo 3 ist bei uns eigentlich das Haupt-CMS. Wir haben aber auch noch andere CMS im Einsatz. Also man muss vor allem zuerst die Aufgabenstellung analysieren, bevor man nachher eigentlich sagt, mit welchem Werkzeug dass wir das Holz dann bearbeiten können.
Genau, und was neben dem CMS auch noch relevant ist, ist noch die zur Verfügungstellung von Medien, also Bilder, Videos, wie als man die zur Verfügung stellt, weil wir haben ja verschiedene Ausgabekanäle, wir haben Handys, wir haben Desktop-Bildschirme und dementsprechend müssen die Bilder... Okay.
So we go just one back, huh? Mehrere Kanäle auszuspielen.
Genau, und dort, was auch wichtig ist, ist der Teil mit den Bildern und Videos, also die Medienverwaltung, dass wir für verschiedene Ausgabekanäle können die Bilder automatisch aufbereiten und ausgeben. Wir haben Handys, wir haben Desktop-PCs und dort sind verschiedene Anforderungen am Bildformat und auch am Bildtypen, die sollen abgedeckt werden. Und das sollte ein CMS oder das Asset Management, das zum CMS mitkommt, auch entsprechend abdecken.
Absolut. Die zentrale Verwaltung von Medieninhalt wird also zu einer Grundvoraussetzung für die Effizienz vom Content Marketing. Und dann sind wir doch schon wieder bei der Content-Versionierung, die hier wieder ins Spiel hineingeht.
Ja, summa summarum ist eigentlich wichtig, dass man ein CMS wählt, das nicht so starr ist, dass ich es nicht weiterentwickeln kann, dass ich die Möglichkeit habe, mit den Anforderungen in der Zukunft zu wachsen. Einerseits funktional, aber auf der anderen Seite natürlich auch skalierbar zu sein, wenn der Traffic hochgeht oder ich andere Bedürfnisse muss entwickeln von mir als Firma, was das CMS abdecken soll.
Und da dabei natürlich dann auch der Funktionsumfang, Benutzerfreundlichkeit und Performance, die da sich müssen, im Einklang finden. Und es gibt dann nicht die perfekte Lösung für alle, aber mit der richtigen Beratung und mit den richtigen Unternehmen, die zusammenarbeiten, können wir noch das richtige System. Ich mache es gerne nochmal. Genau, und dabei spielt die Balance von Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Performance eigentlich ein grosses Zusammenspiel. Es gibt nicht die perfekte Lösung für alles, aber man muss miteinander mit der richtigen Beratung und fürs Unternehmen die richtigen Entscheidungen, das optimale System aufsetzen und auf die spezifischen Anforderungen können anpassen.
Genau, und das machen wir bei uns, bei CS2, aufgrund von unserer langjährigen Erfahrung, die wir haben. Dort wissen wir, wie wir die perfekte Balance finden. Beim Einsatz von einem CMS, sei das Type 3 oder ein anderes CMS-System, das dort soll zum Einsatz kommen oder was das Richtige ist, um die Aufgabenstellung am besten von diesem Kunden zu lösen. Also die richtige Implementierung macht am Schluss den Unterschied.
Ein wunderschönes Schlusswort, Erich, von dir. Also Technologie ist wichtig, aber ebenso wichtig ist das Know-how von den Leuten, die sie dann eben auch zum Einsatz bringt.
Genau.
Gut. So, CMS Teil 2 abgeschlossen.
Zum Tooltip.
Ja.
Zum Tooltip diese Woche. Und da habe ich ein Web-Applikationstool, weil was man sieht, ist ja Schemadaten oder strukturierte Daten, wo das Gleiche ist. Die werden immer wie mehr relevant, werden immer wie mehr benötigt, gerade für SEO und auch für KI-Assistentenoptimierung. Und die Strukturen, die sind zum Teil nicht ganz einfach zu erstellen. Es macht auch nicht Sinn, alles hundertprozentig zu automatisieren, was das anbelangt, oder applikatorisch umzusetzen. Und wie kann man da jemandem helfen bei der Erstellung?
Für unsere Zuschauer wäre das natürlich jetzt interessant zu wissen, wie man die strukturierten Daten überprüfen kann. Ich kann nur als Tipp sagen, in der letzten Folge haben wir über RankitUp geredet. Und von RankitUp kommt man nämlich genau in das Tool rein, wo du, Erich, uns jetzt sagst. Also, wir müssen eigentlich die strukturierten Daten können überprüfen und in das Tool reinkommen. Und wenn man vom RankitUp ins Tool reinkommt, wo geht man denn hin?
Dann landet man bei Google, beim Rich Test Result Tool, das aus zwei Teilen besteht. Das eine ist eigentlich ein Schema-Validator und das andere ist das Tool von Google.
Und wie funktioniert das Tool von Google ganz genau?
Du gehst dort in das Tool rein und wenn du bestehend Daten schon hast, dann kannst du die URL eingeben. Das Tool liest noch, hat dann aus dieser URL die strukturierten Daten aus, sagt dir, welche Typen dort drin sind. Also Navigation, Organisationseinheit, Webseiten, Events oder was auch immer. Oder eine andere Möglichkeit, die ich habe, ist, ich nehme den Code, kopiere den dort rein und das Tool tut es noch dort daraus auslesen.
Das klingt absolut praktisch. Was sollte jetzt so einen Marketingverantwortlichen oder das Marketingteam besonders beachten, wenn sie mit dem Tool arbeiten?
Ja, ein wichtiger Teil dort ist sicher, Produktseiten zum Beispiel als strukturierte Daten auszugeben. Produktseiten mit den Preisen, Verfügbarkeit und je nachdem, wenn vorhanden, Bewertungen. Damit die noch sauber in den Google-Suchresultaten oder auch in den KI-Assistenten klar und richtig dargestellt werden mit den aktuellen Informationen. Und das steigert dann auch Klickraten.
Gut, ich würde sagen, wir verlinken das Tool in unserer Linkliste und dann könnt ihr überprüfen, ob eure Daten richtig erkannt werden. Probiert es doch einfach einmal.
Oder fragt uns, wir können euch heute auch weiterhelfen.
Genau. In dem Sinn sagen wir sind am Ende von der 15. Folge. Wir sagen danke vielmals, share, liken, teilen nicht vergessen.
Und kommentieren natürlich, das hilft auch noch. Und tschüss zusammen.
Macht's gut. Bis zum
nächsten Mal.
Ciao,
miteinander. Tschüss.
Can we write that last part again? Eric, can you look in here?
Ja.
Genau. Okay. Ich schaue noch hier und dann gehen wir hier hin. Wenn ich zu dir rüberkomme, gehen wir auf den. Ich gehe jetzt hier.
Gut.
Wir verlinken das Tool in unserer Linkliste, damit ihr nachher selber überprüfen könnt, ob alles von euch richtig erkannt wird. Versuchen Sie mal. Somit sind wir am Ende angelangt von unserer 15. Folge und wir sagen natürlich danke vielmals fürs Zuhören und ganz wichtig ist natürlich,
unten liken, kommentieren,
teilen.
Oder einfach anderen Leuten
erzählen, dass ihr das auch schaut. Wir wünschen bis dorthin eine gute Zeit und bleibt gesund und gefräst.
Tschüss zusammen.
Ciao. So, now the trailer. Now you can stop.